Und für uns ist es da sehr wichtig, da auch nochmal auf die Diversitätssensibilität in der Einrichtung selbst zu reflektieren. Und das hat Carmen Feuchtner in einem Interview mit uns, finde ich, ganz schön formuliert. Die weist das zurück und sagt, es gibt keine schwer zu erreichenden Eltern, es gibt nur schwer zu erreichende Institutionen und Einrichtungen.
Herzlich willkommen zu Knix Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Bei Knix Talks sprechen wir über das, was die Präventions- und Distanzierungsarbeit in Deutschland und international beschäftigt. Für alle, die in dem Feld arbeiten oder immer schon mehr dazu erfahren wollten: Islamismus, Prävention, Demokratieförderung und politische Bildung. Klingt interessant? Dann bleiben Sie jetzt dran und abonnieren Sie unseren Kanal Knix Talks. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Schön, dass Sie den Knix Talks Podcast wieder oder sogar zum ersten Mal hören. Ich bin Thilé und arbeite bei einem der drei Trägern von Knix, nämlich ufug.de. Und in jeder Staffel bespielt ja jeweils ein Knix-Träger abwechselnd eine Folge. ufug.de bildet mit dieser Folge den Auftakt für die Staffel zum Thema Familie, Elternschaft und Kindeswohl. Und zu diesem Thema habe ich auch einen Gast eingeladen. Vor mir sitzt der Soziologe David Adler. Er ist Teil des fünfköpfigen Teams des interdisziplinär angelegten Projekts DGEWA. Und das Akronym DGEWA steht für Demokratisch Gemeinsam Wachsen. Und neben Schulungen zur demokratiefördernden Elternarbeit gehören zu dem Arbeitsfeld auch die Bereitstellung eines wissenschaftlichen Rahmenkonzepts zur Unterstützung von ReferentInnen und MultiplikatorInnen, den Beitrag zur Vernetzung relevanter AkteurInnen und die Entwicklung pädagogischer Begleitmaterialien, das Fachkräfte bei der Elternarbeit unterstützt. DGEWA hat seinen Sitz in Bochum und genau hier sitzen wir gerade in den Räumlichkeiten der IFAK e.V., Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe, Migrationsarbeit. Unter diesem besagten Träger ist das DGEWA auch angesiedelt. Hi David, ich heiße dich herzlich willkommen zu unserer 7. Knix Talks Podcast-Folge.
Hallo.
Hallo. Ihr fördert ja mit eurer Arbeit Demokratie bei MultiplikatorInnen und Eltern, aber was bedeutet denn für euch im Projekt Demokratie?
Das ist natürlich schon gleich zu Anfang eine sehr komplizierte Frage. Natürlich gibt es so ein paar Grundlagen, die man sagen kann, die zur Demokratie dazugehören. Das ist natürlich einerseits individuelle Rechte, dann eine gemeinsame Entscheidungsfindung, wo es auch die Möglichkeit gibt, abweichende Meinungen zu haben. Und daneben ist es aber sicherlich so, dass was Demokratie genau ist, selbst auch immer in Demokratien ausgehandelt wird. Und das ist für uns auch ein wichtiger Punkt, weil wir auch ein bisschen davon weg wollen zu sagen, wir wissen genau, was Demokratie im Detail ist und bringen das jetzt nur Eltern bei, die sozusagen dann die EmpfängerInnen von unserem richtigen Demokratiewissen werden.
Das heißt, dass ihr sozusagen auch zusammen mit den Eltern in Aushandlungsprozess kommt, was dann letzten Endes Demokratie sein kann?
Also wir selbst arbeiten bisher ja gar nicht direkt mit Eltern, sondern wir unterstützen pädagogische Fachkräfte, MultiplikatorInnen in verschiedenen Kontexten, ihre Elternarbeit demokratiefördernd zu gestalten. Aber dabei ist es immer eben ein wichtiges Anliegen, auch mit den TeilnehmerInnen von unseren Angeboten, von unseren Schulungen zu reflektieren, mit welcher Haltung man eigentlich auch auf Eltern zugeht. Und da ist eben schon eine Gefahr, dass man mit so einer Haltung auf Eltern zugeht. Wir haben die demokratischen Werte, ihr habt da ein Defizit und wir erklären euch jetzt mal, wie ihr eure Kinder demokratisch zu erziehen habt, weil auf der Grundlage dann natürlich schon sehr viel Vertrauen eigentlich verspielt ist, um wirklich in einen Dialog zu kommen. Und weil das auch eigentlich ein sehr partikularer Blick auf Demokratie ist. Das heißt, demokratische Ressourcen in ihrer Vielfalt werden dann eigentlich schon gar nicht mehr wahrgenommen, wenn man davon ausgeht.
Also ist die Regel so, dass Fachkräfte sich an euch wenden, weil es bereits zum Beispiel Konflikte mit den Eltern gibt oder jedenfalls Konflikte so als solche wahrgenommen werden?
Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir als ein universal präventives Projekt angelegt sind. Das heißt, bei uns kommen nicht Fachkräfte auf uns zu, wenn sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist oder wenn schon massive Konflikte bestehen, sondern bei uns geht es wirklich darum, wie können wir ausgehend von dem Stand, wo wir sind, eigentlich so demokratische Prozesse stärken. Und häufig ist es ja so, dass es in den letzten 10, 15 Jahren schon deutliche Bestrebungen in Einrichtungen gab, Kinder partizipativ einzubinden und Demokratisierungsprozesse auch in den Einrichtungen anzustoßen. Und die Erfahrungen, die Kinder aber wiederum mitbringen aus der Familie, sind dann sehr unterschiedlich und sehr vielfältig. Und da kann es eben auch zu Konflikten kommen. Und deshalb ist es wichtig, Eltern da von Anfang an auch mit ins Boot zu holen. Und das ist eigentlich so das Anliegen, was wir eben haben, da Fachkräften, das können ErzieherInnen in Kindergärten sein, das können SozialarbeiterInnen sein, das können aber auch ehrenamtlich engagierte Menschen sein, die eben mit Kindern und mit Eltern zusammenarbeiten. Und unser Anliegen ist es eben, die zu unterstützen, da entsprechende Demokratisierungsprozesse auch mit zu begleiten und zu stärken.
Ja, so ein solcher Demokratisierungsprozess bei Kleinen, das würde mich mal interessieren. Also ich denke da an eine Knicks-Publikation, in der DGWA auch vorgestellt wird. Ich denke da an die Wer, wie, was und mit welchem Ziel-Publikation, in der es um unterschiedliche Ansätze und Methoden der universellen Islamismusprävention in Kommune, Schule, Kinder- und Jugendhilfe, außerschulischer Bildung, Elternarbeit, Psychotherapie und Sport geht. Langer Titel. Genau, ihr werdet darin auch vorgestellt und liebe ZuhörerInnen, die Publikation können Sie auf der Knicks-Seite auch herunterladen. Der Link ist auch dazu in den Shownotes. Jedenfalls heißt es auf Seite 58, dass für die Herausbildung expliziter politischer Einstellungen die späte Kindheit und Jugend besonders relevant ist, aber für die Ausbildung allgemeiner demokratierelevanter Grundhaltung bereits die Erfahrung der frühen Kindheit eine entscheidende Rolle spielt. Neben der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten ist ja auch insbesondere die emotionale Qualität der Lebens- und Erziehungsverhältnisse der Kinder wichtig. Also was sind sozusagen die notwendigen Zutaten, um eine gelungene Entwicklung für das Kind als teilhabendes Mitglied einer Demokratie sozusagen bewerkstelligen zu können?
Ja, wir versuchen da so eine Art weite Spanne aufzumachen zwischen verschiedenen Bausteinen eigentlich für so eine demokratische Erziehung. Und das geht eben los im Bereich von Bindungsqualitäten. Das ist sozusagen ein Klassiker, dass die Bindung, die stabile und verlässliche Bindung zu direkten Bezugspersonen, dass die sehr wichtig ist, um eine Sicherheit auszubilden, um dann auch wieder mit herausfordernden Situationen umgehen zu können. Also das ist sozusagen auf der ganz basalen Ebene und man kann dann weitergehen zur Ausbildung eher spezifischer Fähigkeiten, wie zum Beispiel mit Konflikten umzugehen, Konflikte auch auszuhalten, die eigene Meinung auch zu vertreten und zum Ausdruck zu bringen, eigene Erfahrungen zum Ausdruck zu bringen, bis hin dann zu so stärkeren Punkten, die vielleicht dann bei demokratischer Erziehung oft als erstes in den Blick kommen, sowas wie eine Beteiligung an Entscheidungen in der Familie. Also das ist so ein bisschen die breite Spanne und ich glaube, es ist wichtig, dass so Aspekte, die oft eher als soziales Lernen bezeichnet werden, im Teil auch zu einer demokratiefördernden Erziehung mit dazugehören, dass aber immer auch reflektiert werden muss, wo geht das hinaus eigentlich über das, was eh schon immer gesagt wird. Denn wenn man jetzt zum Beispiel von Bindungsqualität redet, dann ist das spezifisch wichtig für unseren Zusammenhang. Aber das kann schnell natürlich auch was sein, was in vielen Erziehungssettings auch als total selbstverständlich eh schon gemacht wird. Und da muss nochmal spezifisch dann immer reingebracht werden, wie das auch für Demokratie relevant ist. Und ein Beispiel wäre eben, dass diese Fähigkeit, sich auch auf Neues und Herausforderndes einzulassen, die eben auf so einer Bindungsqualität und auf einer Sicherheit beruht, eben ganz wichtig ist, um später auch in einer Gesellschaft, die ja sehr dadurch gekennzeichnet ist heute, dass ja, es eine Heterogenität gibt, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, die zum Teil auch unversöhnlich nebeneinander stehen gelassen werden müssen, wo man nicht immer einen Konsens findet, da sich eben auch zurechtzufinden.
Hast du denn ein Beispiel vielleicht aus der sogenannten Praxis? Also was wäre eine Methode, die ihr irgendwie mal anwendet?
Das können natürlich, jetzt können praktische Beispiele auf unterschiedlichen Ebenen sein. Das kann einmal sein, die Ebene direkt an die Eltern gewendet, was man sozusagen als Ratschläge gibt. Das kann natürlich aber auch die Ebene sein für die Arbeit mit Eltern, also praktische Erfahrungen, die in Einrichtungen mit Eltern gemacht werden. Hast du da eine Präferenz, was du hören willst, oder willst du beides hören?
Ich glaube, irgendwie ein sehr gängiges Beispiel ist der Satz, ich erreiche die Eltern gar nicht. Dass Lehrkräfte sagen, ach, ich würde ja irgendwie so gerne mit den Eltern reden, aber ich komme nicht an die dran. Was ist da zu tun?
Das ist auch eine Frage, die tatsächlich sehr stark am Anfang unseres Projektes mitgestanden hat. Also diese Erfahrung, wir haben gewisse Inhalte, mit denen wir an die Eltern herantreten wollen, aber irgendwie erreichen wir die nicht, wobei die dann meistens auch übersetzt wird als, wir erreichen die nicht, auf die es eigentlich ankäme. Also es gibt einen Teil der Elternschaft, die sich eh schon im Elternrat und so weiter engagieren, und bei denen, die gehen wir quasi davon aus, dass sie das eigentlich von selbst drauf haben, und die anderen erreichen wir nicht so. Und für uns ist es da sehr wichtig, da auch nochmal auf die Diversitätssensibilität in der Einrichtung selbst zu reflektieren. Und das hat Carmen Feuchtner in einem Interview mit uns, finde ich, ganz schön formuliert. Die weist das zurück und sagt, es gibt keine schwer zu erreichenden Eltern, es gibt nur schwer zu erreichende Institutionen, Einrichtungen. Und uns ist es wichtig, immer zu reflektieren, was in diesen Einrichtungen auch immer schon vorausgesetzt wird, was für Hürden eigentlich bestehen für verschiedene Arten von Eltern in ihrer Vielfalt, um sich zu beteiligen. Und das kann reichen von, ich soll abends kommen ohne mein Kind und bin alleinerziehend und kann mir auch eine Kinderbetreuung nicht reichen, zu, ich habe schlechte Erfahrungen in Bildungseinrichtungen gemacht, habe vielleicht in der Schule selbst Stress gehabt und komme jetzt in diese Einrichtung und traue mich eigentlich gar nicht, da richtig was zu sagen, weil ich das als ein unsicheres, fremdes Territorium erlebe. Und wir haben da ganz konkret zum Beispiel ein Spiel für entwickelt, was man auch über unsere Seite einfach online nutzen kann, sowohl für den frühkindlichen Bereich, aber auch für die mittlere und späte Kindheit, wo es darum geht, nicht erst zu warten, dass einem Barrieren explizit von Eltern bewusst gemacht werden, sondern indem man zufällig zieht, ein Ort, ein Ereignis, eine Gelegenheit, eine Veranstaltung und einen bestimmten Elterntyp aktiv zu überlegen, was für Barrieren könnte es in diesem Kontext geben und wie können wir die proaktiv sozusagen angehen. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel ein Schritt, nur ein Beispiel, wie man diese Probleme angehen kann.
Ja, dann redest du ja schon von den Lebensrealitäten der Eltern oder Elternteile, die können ja sehr unterschiedlich sein, auch unterschiedlich privilegiert. Das ist ja leider keine Selbstverständlichkeit, dass Eltern das Kindeswohl im Blick haben. Ich denke da an Familien oder Elternteile, die aus verschiedenen Gründen benachteiligt sind, die vielleicht super viel Lohnarbeit verrichten müssen, auch prekär, und dadurch auch wenig Zeit für sich und ihr Kind vielleicht auch einräumen können. Und vielleicht auch, wenn ein Elternteil chronisch krank ist. Wenn du sagst, dass ihr da irgendwie diese Barrieren sichtbar machen wollt, wie sieht das dann genau aus, dass ihr dann die Fachkräfte darauf hinweist? Also passiert das dann auch oft, dass irgendwie so diese Zurückweisung auch passiert? Also so, wir sehen bei uns keine Hürden, oder wie brecht ihr letzten Endes diese Barrieren? Das würde mich interessieren.
Also mein Eindruck ist, dass es schon eine prinzipielle Bereitschaft und ein Interesse daran gibt, darüber zu reflektieren. Ich glaube eher, dass die Hürden wiederum für die Fachkräfte in den Bereichen eigentlich daran drin bestehen, dass eine entsprechende Zeit dafür auch da sein muss. Also dass da viele externe Faktoren auch wieder reinkommen. Und dann gibt es natürlich auch sowas wie eingespielte Perspektiven, die dann vielleicht an denen auch man emotional hängt und wo man über bestimmte Dinge vielleicht auch nicht nachdenken will. Das gibt es sicherlich auch. Bei uns ist es natürlich auch konkret so, dass wir eine freiwillige Schulung vor allen Dingen entwickelt haben, zusätzlich zu den Materialien, die wir frei zur Verfügung stellen, wie dieses Barrierespiel. Und da hat man natürlich eine gewisse Selbstselektion. Also in diese Schulungen kommen Menschen, die das Thema relevant finden und da was machen wollen. Dementsprechend ist das natürlich auch nicht unbedingt ein repräsentativer Blick. Aber wichtig ist es für uns, dass wir diesen Menschen Ressourcen an die Hände geben, um in ihren Einrichtungen auch wirksam zu werden. Und für uns ist es auch wichtig, das wirklich praxisnah zu machen. Das heißt, dass wir versuchen anzustoßen, kleine Schritte in der Einrichtung, um stärker eben auf Eltern da auch einzugehen und diese Inhalte mit Eltern auf Augenhöhe diskutieren und aushandeln zu können.
Du hast ja schon jetzt Hürden mehrmals angesprochen und mich würde da jetzt nochmal interessieren, welche Hürden ihr bei der Arbeit begegnet, also struktureller Art, administrativer Art, emotionaler oder in Anführungsstrichen auch kultureller Art. Welche begegnet ihr davon auf der Arbeit und wie wirkt sich das aus?
Wir haben dann natürlich auch das Feedback nochmal von den TeilnehmerInnen aus unseren Schulungen und was wir auch gemacht haben, bevor wir überhaupt die Schulungen angeboten haben, haben wir so eine kleine Erhebung gemacht, um zu gucken, was für Bedarfe bestehen. Und ein Punkt, der schon sehr stark immer genannt wird, ist eben gerade so ein kultureller Aspekt. Also es wird sehr oft zugeschrieben eigentlich auf die anderen Kulturen, wo keine Demokratieerfahrungen gemacht wurden. Das ist dann oft so die Annahme, dass eben da Defizite und Probleme bestehen. Und das ist eine Erfahrung, sage ich mal, aus dem Feld, mit der man da auch irgendwie umgehen muss, wo es, glaube ich, wichtig ist, die kritisch zu reflektieren auch nochmal. Und wir versuchen das zu machen, indem wir auch nochmal auf die individuellen Erfahrungen stärker eingehen und auch auf sowas wie Erwartungen und Hoffnungen an Demokratie, die dann eben sehr vielfältig aussehen können, um so eine einseitige Zuschreibung auf Kultur auch ein bisschen aufzubrechen. Das ist uns relativ wichtig in dieser Perspektive auch eine Diversitätssensibilität. Dann, was viel genannt wird, sind gerade auch sprachliche Barrieren, dass gerade in der Kommunikation an Eltern oft Informationen auch nicht ankommen und das auch, wenn man sich um eine leichtere Sprache bemüht. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, auch mit bildlichen Mitteln stärker noch zu arbeiten und gar nicht so sehr in dem Sinne, dass Bilder dann Text ersetzen, aber die geben schon sehr viel Kontext, um Texte zu interpretieren. Das heißt, wenn man Schwierigkeiten hat, Texte zu verstehen, kann das schnell schon helfen, wenn man einen gewissen Kontext über Bilder auch, ergänzende Bilder auch hat. Und ein Aspekt, den wir auch thematisieren stärker, ist die Frage, wie digitale Medien auch in der Elternarbeit eingebunden werden können, wo es natürlich dann die Möglichkeit gibt, auch mit Übersetzungen leichter zu arbeiten oder sich Texte auch zum Beispiel vorlesen zu lassen. Das wäre ja auch eine andere Hürde, wenn man jetzt blinde oder sehbehinderte Eltern hat und nur über Aushänge kommuniziert, ist das natürlich auch eine große Hürde. Also das wären Beispiele für Hürden, die auch aus der Praxis berichtet werden. Ich finde wichtig auch immer noch ergänzend das Wissen über die Institutionen und wie diese Institutionen funktionieren. Denn sowas wie kulturelle Barrieren oder auch Sprachhürden, die werden sehr schnell, sehr stark wahrgenommen. Aber es gibt auch Forschung zum Beispiel zur Beteiligung in Elterngesprächen, bei der rauskommt, dass das Wissen, wie diese Institution funktioniert, häufig sogar wichtiger ist als eine unmittelbare Deutschkenntnis. Ne? Also man kann sich dann schnell noch mit Händen und Füßen verständigen, auch wenn so ein Grundverständnis dafür da ist, wie diese Institutionen funktionieren und was diese Funktionen als Aufgaben übernehmen, aber auch Eltern wiederum als Aufgaben zuschreiben. Und ich glaube, solche Dinge sind auch ein bisschen wichtig als Korrektiv gegen die Dinge, die dann sehr auf der Hand liegen und im Alltag, wo sich das im Alltag stärker dann dran festzumachen scheint.
Und ihr müsst ja auch als Projekt die Wirkung eurer Arbeit nachweisen. Wie lassen sich denn positive Effekte messen?
Was wir machen, ist, dass wir einen großen Wert ja darauf legen, dass reflektiert wird, wie in der eigenen Einrichtung diese Dinge umgesetzt werden können. Also dass es nicht darum geht, dann den einmaligen großen Workshop zu machen, sondern zum Beispiel bestimmte kleinere Formate auch zu etablieren. Und da berichten die TeilnehmerInnen eben auch, dass sie zum Beispiel eine einzelne Übung mit Eltern durchgeführt haben, dass jetzt zum Beispiel konkret eine Elternecke in der Kindertagesstätte eingerichtet wurde mit Sesseln, wo dann auch Informationen ausliegen, wo Eltern dann sozusagen auch einen legitimen Aufenthaltsort jenseits von dem Tür- und Angelgespräch haben. Und wir begleiten unsere Angebote mit Evaluation und auch nach Evaluation nochmal nach einer gewissen Zeit, wo wir dementsprechend auch schauen, was wurde in der Praxis umgesetzt, was hat vielleicht gut funktioniert, wo gab es auch Schwierigkeiten, um das dann wieder auch in unsere Angebote aufzugreifen. Natürlich ist aber immer die Schwierigkeit, wenn man so ein im Prinzip so mehrere Ebenen hat, dass wir mit MultiplikatorInnen arbeiten, die mit Eltern arbeiten, die wiederum dann ihren Kindern gegenüber sich auf eine bestimmte Art und Weise auch verhalten soll, dass es natürlich schwer zu erheben ist, wenn man nicht ein riesen Langzeitprojekt hat, was dann am Ende bei den Kindern ankommt. Also das, ich glaube, dieses Problem, das wird man da auch immer haben.
Ja, ich habe eine ein bisschen unangenehme, kneifende Frage. Also inwiefern versteht ihr euch denn als universal präventiv? Inwiefern ist da die Verbindung zu sehen zwischen Demokratieförderung und Präventionsarbeit?
Am Ende des Tages ist es eben auch ein großes Ziel, diese antidemokratischen Bestrebungen, denen was entgegenzusetzen. Und das ist ja durchaus eine Erfahrung, die in verschiedenen Kontexten von Präventionsarbeit gemacht werden, dass man eigentlich immer noch ein bisschen früher ansetzen müsste. Und das kann man letztlich, glaube ich, auf zwei Arten und Weisen tun. Man kann sagen, wir identifizieren Gruppen, die besonders gefährdet sind, schauen auf deren Defizite und unterstützen sie dabei. Das hat in Bereichen sicherlich auch seine Berechtigung, hat natürlich aber auch immer eine Gefahr eigentlich so einer Zuschreibung an spezifische Gruppen, die auch oft, sagen wir mal, nicht nur evidenzbasiert läuft, sondern die auch politischen Interessen auch politisch motiviert sind teilweise so oder auch von so einer Alltagswahrnehmung, die selbst Stereotypen unterliegt, vielleicht auch geprägt ist. Unser Ansatz ist eben ganz deutlich zu sagen, wir versuchen da den Spieß eher umzudrehen und Demokratie zu stärken, und das verhindert natürlich im Zweifelsfall nicht, dass einzelne Menschen immer noch sich gegen die Demokratie wenden, aber eine Sicherheit im Umgang mit demokratischen Institutionen und das Gefühl und die Erfahrung, dass eigene Anliegen in diesen Institutionen auch eingebracht werden können und ernst genommen werden können, nimmt natürlich viel Kraft aus den Angeboten von extremistischen Gruppen, die ja immer auch das Narrativ haben, ihr werdet nicht gehört, eure Interessen spielen keine Rolle. Dabei ist es dann auf einer nächsten Ebene natürlich wichtig, an den konkreten Erfahrungen dementsprechend der Eltern auch anzusetzen und da kommt dann sowas wie Kultur oder Migration vielleicht wieder rein, zum Beispiel auch über konkrete Migrationserfahrungen, aber auch über diverse Erfahrungen, die konkret im Leben gemacht werden. Aber gleichzeitig hat man immer die Perspektive, dass es da eben auch Demokratieressourcen gibt, dass es eben auch einen Wunsch gibt, in einer bestimmten demokratischen Gesellschaft zu leben, an den man anschließen kann, wenn man offen genug dafür ist, dass sozusagen nicht alle Vorstellungen gleich identisch sind mit irgendwie den Vorstellungen von einem biodeutschen Bildungsbürgertum, um es ein bisschen polemisch zu sagen. Also das ist, glaube ich, die Perspektive, die wir versuchen, da stark zu machen, wo eine Stärkung stattfindet und weshalb es uns auch so wichtig ist, dass die Demokratieförderung in der Elternarbeit nicht nur darin besteht, Eltern demokratische Werte zu vermitteln, die dann an ihre Kinder weitergeben, sondern dass es immer auch einschließt, eine demokratische Beteiligung von Eltern in diesen Institutionen.
Das klingt für mich ja schon so ein bisschen, als könnte man davon ausgehen, wenn die Eltern gestärkt sind, befähigt sind, ist auch die Chance und Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Kinder es auch werden.
Ja, wenn konkret eben auch dann daran gearbeitet wird, wie auch in der Familie natürlich das Zusammenleben gestaltet wird. Aber die Alternative ist ja immer zu sagen, wir haben vorgefertigte Inhalte, die wir den Eltern geben, die sie dann den Kindern weitergeben. Das wäre sozusagen die inhaltliche Übermittlung. Und man kann immer dann auch fragen, welche Erfahrungsmöglichkeiten bieten wir Eltern konkret? Und da spielt eben die Beteiligung in Einrichtungen eine große Rolle, die dann auch wiederum in die Familie natürlich zusätzlich reinwirkt und auch, wenn man diese Augenhöhe dann eben etabliert, auch die Möglichkeit bietet, über sensible Themen anders zu sprechen, als wenn ich in eine Einrichtung komme, zum Beispiel in der Grundschule auch, wo mir eine Lehrperson oder vielleicht auch ein Sozialpädagoge, eine Sozialpädagogin gegenüber sitzen, die eigentlich so eine Beratung immer an eine Bewertung schon auch koppeln. Also das sind natürlich Rahmenbedingungen, die das viel schwieriger machen, solche Themen dann auch anzusprechen und annehmbar zu machen.
Ja, also ich nehme auf jeden Fall von deinen Antworten mit, dass das eine sehr vielseitige Arbeit ist, auch eine sehr fallspezifische Arbeit sein kann und auf jeden Fall super spannend. Danke dir schon mal, David, dass du heute da warst. Und die 7. Folge neigt sich jetzt auch schon dem Ende zu. Ich würde dir noch so viele Fragen stellen, aber ich glaube, bis dahin können wir erstmal in eure Materialien nochmal reinschauen. Ich würde sie auch nochmal unten in den Shownotes verlinken. Und genau, wer mehr über die Arbeit von DGWA erfahren möchte, kann das auch über die Shownotes nochmal sich zu Gemüte führen. Ja, vielen Dank, dass ich mit dir die Folge aufnehmen durfte.
Ja, danke auch. Mir hat das viel Spaß gemacht.
Das ist schön. Und ich bedanke mich auch herzlich bei den Kolleginnen von Expo, die die Technik und den Raum für diese Aufnahme bereitgestellt haben. Und auch Sie zu Hause im Büro oder wo auch immer Sie die Folge gerade hören, vielen Dank für das Zuhören. Unterstützen können Sie uns, wenn Sie unseren Podcast bei eines der verbreiteten Streamingdienste abonnieren. Und falls Sie Fragen, aber auch Anregungen zur heutigen Folge haben, ich freue mich, wenn Sie mir eine E-Mail an info@knix.de schreiben. Wir hören uns wieder, wenn Sie dann mögen. Und bis dahin wird es in der nächsten Folge dieser Staffel um die Einbeziehung von Familie in die Distanzierungsarbeit beziehungsweise die Beratung von Angehörigen in diesem Kontext gehen. Dabei kommen auch Ansätze aus der systemischen Beratung vor. Also bleiben Sie dran. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde von ufug.de im Rahmen von Knix umgesetzt. Moderation Thiele, technische Umsetzung Markus Lücke, inhaltliche Vorbereitung Dr. Götz Nordbruch, Jenny Omar, Thiele, Schnitt und Postproduktion Thiele.
Sie hörten eine Folge von Knix Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Knix Talks ist eine Produktion von Knix, dem Kompetenznetzwerk islamistischer Extremismus. Knix ist ein Projekt von Violence Prevention Network, ufug.de und der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, kurz BAG-RELNEX. Ihnen hat der Podcast gefallen? Dann abonnieren Sie unseren Kanal und schauen Sie auf www.kn-ix.de vorbei. Sie wollen sich direkt bei uns melden? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@kn-ix.de. KNIX wird durch das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Finanzierung erhalten wir von der Bundeszentrale für politische Bildung, dem Bayerischen Landeskriminalamt, dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration in Sachsen-Anhalt, der Landeskommission Berlin gegen Gewalt und im Rahmen des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus.